Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Fadl und wie fast immer darf ich euch durch den Podcast begleiten. Und in der heutigen Folge haben wir tatsächlich eine besondere Folge, denn die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus hat heute einen Gast im Studio aus dem Herzen Kreuzbergs. Darüber freuen wir uns total. Er ist 1965 in der Türkei geboren und hat dort Politikwissenschaften und Agrarwissenschaften studiert. 1992 ist er nach Deutschland zugewandert, hat hier promoviert und er war langzeitig im Bereich Umwelt- und Naturschutz tätig, wurde 2010 von der Bundesregierung unter anderem für dieses Engagement mit der Integrationsmedaille ausgezeichnet und seit 2011 ist er Mitglied des Abgeordnetenhauses hier in Berlin für Bündnis 90 Die Grünen. Gemeinsam wollen wir heute sprechen über das Aufwachsen in der Türkei. Wir wollen sprechen über Politik machen und das PolitikerInnen-Dasein. Und wir wollen gemeinsam sprechen über andalusische Lieder. Darauf freue ich mich total. Herzlich willkommen bei Kreuz und Quer, Turgut Altug.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Turgut, wie geht's dir denn?
Danke.
Ich hatte schon eingangs gesagt, dass, wie gesagt, eine Organisation, ein Mensch aus Kreuzberg. Und da habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, was bedeutet denn Kreuzberg für dich? Was kommt dir direkt in den Kopf, wenn du an Kreuzberg denkst?
Kreuzberg ist für mich Vielfalt, Kreuzberg ist für mich Heimat, Kreuzberg ist für mich Vertrautheit, Kreuzberg ist für mich Toleranz, Kreuzberg ist für mich Leben und Leben lassen. Und schön. Ein schöner Ort.
Schön. Und das werden wir nachher auch nochmal vertiefen, was das eigentlich bedeutet und was du auch in Kreuzberg machst und sozusagen, wie wir auch diesen Bezirk ja auch gestalten können. Aber Stichwort andalusische Lieder und unsere ZuhörerInnen wissen das mittlerweile. In diesem Jahr haben wir eine neue Tradition. In den letzten Jahren haben wir Kochrezepte eingesammelt, Buchtipps und in diesem Jahr wollen wir eben gerne Lieder einsammeln von unseren Gästen. Und da passte das perfekt, denn du hast nämlich ein Buch geschrieben, das verlorene andalusische Lied. Und deswegen die Frage an dich, welches Lied hast du denn uns und den ZuhörerInnen mitgebracht?
Ich habe euch ein sephardisches Lied mitgebracht und das ist ein Schlaflied. Es ist Durme, Durme, Kerido, Ichido. Der Klarinettist, weltberühmter Klarinettist Veitmann hat das auch an der Klarinette gespielt. Und in meinem Buch, in meinem Roman erwähne ich auch dieses Lied. Und in der Türkei, in Istanbul, gibt es Janet Jack Essim, das ist ein Ehepaar, haben sephardische Vorfahren. Mhm. Damals mussten sie aus Spanien ins Osmanische Reich fliehen, über 150.000 sephardische Juden. Juden. Mhm. Und damals hat das Osmanische Reich ihnen, könnte man sagen, das Leben gerettet, mhm. weil sie vertrieben worden sind und das Osmanische Reich sie aufgenommen hat. Und damals haben sie natürlich diese Menschen ihre Lieder auch mitgebracht und eins davon ist dieses Schlaflied Durme, Durme.
Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank für diesen tollen Tipp. Ihr, liebe ZuhörerInnen, findet alle Tipps, die unsere Gäste mitbringen, in der Spotify-Playlist, die wir von Kreuz und Quer angelegt haben. Die verlinken wir auch mit jeder Folge und dann dürft ihr auch von Turgut das schöne Schlaflied hören. Turgut, zu Beginn würde ich gerne mit dir zu deinen Anfängen zurückgehen. Du bist 1965 in Tarsus geboren, in der Türkei. Deine Eltern waren LandarbeiterInnen dort in der Region. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie war der junge Turgut und wie bist du aufgewachsen?
Ich denke, das ist nicht einfach, sich das vorstellen. Ich würde empfehlen, dass man sich ein oder zwei Romane von Yaşar Kemal liest. Mhm. Der hat tatsächlich in seinen Romanen dieses Gebiet sehr gut beschrieben, mhm. und wie die Menschen auch damals in meiner Kindheit, in meiner Jugendzeit gelebt haben. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo wir 9 Geschwister waren und Mutter und Vater 11 und in einem Raum, der nicht mal 25, 30 Quadratmeter wow. groß war. Wobei wir draußen Platz hatten und zum Glück waren damals auch Winter nicht so hart. Mhm. Beziehungsweise der Klimawandel war nicht stark, sodass man auch so viel Zeit, 7, 8 Monate draußen verbringen konnte. Das heißt, dass man ein Raumproblem anderweitig gelöst hat. Und meine Eltern waren, meine Mutter hat als Tageslöhnerin gearbeitet. Mhm. Und ich auch. Ich meine, ich bin zur Schule gegangen und nach der Schule habe ich auf dem Feld mitgearbeitet.
Ja, Wahnsinn.
Okay. Ich habe mit 6, 7 Jahren angefangen zu helfen.
Okay.
Wir alle mussten anpacken, Kinder, weil es ums Überleben ging. Mhm. Ich meine, ich will nicht. Ich meine, es gab auch Zeiten, wo wir tatsächlich richtig ums Überleben gekämpft haben, um so was uns zu ernähren.
Ja.
Waren keine einfachen Zeiten und ich bin der Einzige, der aus der Familie, aus der Gegend tatsächlich rausgekommen ist in der Zeit. Dass ich durch die Bildung, das war auch mein Glück, dass ich eine Lehrerin hatte in der Grundschule, die meinem Vater in erster Linie Druck ausgeübt hat auf ihn und gesagt hat, dieses Kind muss weiter. Es wird zu etwas bringen, sagte sie damals meinem Vater. Und dadurch konnte ich tatsächlich so Abi machen, bis wir zu einer weiterführenden Schule eingeschrieben werden, Abi machen, studieren etc. Und neulich habe ich auf Wikipedia gesehen, so einen Beitrag über Tarsus.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du oder ob die Zuhörer kennen, man sagt, Saulus wurde Paulus.
Mhm.
Ist auch seine Geburtsstadt. Bei diesem Wikipedia-Eintrag hat man aufgelistet die Persönlichkeiten und ich habe auch meinen Namen da gesehen.
Hat sich das angefühlt?
Das war, ich habe mich, ja, ich meine, Stolz ist für mich nicht ein Gefühl, das ich dann oft hätte, aber da habe ich mich, ich war berührt, sagen wir mal so. Ich habe mich gefreut und ich war berührt, so da Namen zu sehen wie Paulus. Ich meine, ich würde jetzt nicht, ne, damit wir uns nicht missverstehen, es geht nicht um Vergleich, sondern dass man so dort erwähnt wurde, dass mein Name erwähnt wurde, hat mich stolz gemacht. Ich hätte mir gewünscht, dass meine Mutter sich das auch hätte sehen können. Leider ist sie ziemlich früh gestorben, mit 58. Und die war, ja, die wurde unterdrückt, wie viele Frauen damals in dieser archaischen Gesellschaft vor 40, 50 Jahren. Das hat sich mittlerweile viel geändert. Und das war für mich auch so ein Ansporn, dass ich mich für diejenigen einsetze, die unterdrückt waren.
Die nicht die Räume hatten, die
Richtig.
Vielleicht andere hatten.
Richtig.
Und das ist was, du sagst es schon, worüber wir ja nachher auch nochmal sprechen würden, deine Motivation tatsächlich, sich zu engagieren und Politik zu machen. Ich würde aber gerne nochmal bei einem anderen Punkt tatsächlich einhaken, weil ich total spannend finde. Und es zieht sich so ein bisschen wie einen roten Faden auch durch die jetzt über 40 Folgen, die wir im Podcast schon gemacht haben. Welche Rolle tatsächlich gute Pädagoginnen, die einen fördern, spielen im Lebenslauf vieler, vieler Menschen. Und bei dir scheint das ja auch zu sein mit der Lehrkraft. Inwieweit hat sie denn, du hattest das schon so ein bisschen geschrieben, Druck ausgeübt, aber hat sie dann auch wirklich dich an die Hand genommen und gefördert und dich unterstützt?
Ich meine, man muss, du hast ja die Frage gestellt, wie man das sich vorstellen kann. Und zwar, ich habe schon mit 5 Jahren angefangen zu lesen.
Ja.
Damals war Zugang zu Wissen ein Privileg für die Verhältnisse, unter denen ich groß geworden bin. Ich habe alles, was ich in der Hand bekommen habe, gelesen. Ja, ich war irgendwie anders. Ich meine, das haben auch meine Eltern gemerkt, ich war anders. Und dann, dass meine Lehrerin auf meinen Vater Druck ausgeübt hat, wie ich vorhin gesagt habe, war für mich war das eine große Förderung, weil ich dadurch nicht aufs Feld musste, beziehungsweise ich konnte beides, ich musste beides. Zur Schule und nach der Schule aufs Feld. Oder mein Vater hat auch unterschiedliche Sachen gemacht, um so, man sagt, fliegende Händler, dass man mit einer Karre Sachen verkauft, etc. Da habe ich auch mitgeholfen. Sie hat mir ermöglicht, dass ich Zugang zu Büchern habe, dass sie mir Romane in der Hand gedrückt hat. Ich habe mit 11 Jahren Krieg und Frieden gelesen.
Oh, wow.
Ich habe mich mit Dostoevsky, Tolstoi und ich weiß nicht mit wem, ich habe mich tatsächlich als Kind so mit solchen Dichtern, Schriftstellern beschäftigt. Nicht, weil ich das bewusst danach gesucht habe, sondern weil man das in die Hand gedrückt hat oder meine Lehrerin mir solche Sachen gegeben hat. Und damals gab es ja nicht so Kinderbücher und dies und jenes. Ne?
Aber hat sich da für dich dann auch nochmal so eine neue Welt geöffnet, wo du gesagt hast, gerade deshalb will ich auch weiter und habe so diesen Wissensdurst?
Ich meine, ich hatte tatsächlich Wissensdurst. Damals gab es so bei uns in der Schule so Wettbewerb, ne, welche Schule kann auf Fragen beantworten aus unterschiedlichen Bereichen. Und ich habe tatsächlich dieses Wettbewerb gewonnen Und sie hat mir, meine Lehrerin hat mir ein Buch geschenkt, da waren 1000 Fragen und 1000 Antworten über Geschichte, Kunst, alles Mögliche. Und ich habe, in ein paar Tagen habe ich alles ich habe alles auswendig gelernt und gelesen.
Wäre eine schöne Wetten-das-Wette geworden, das Buch auswendig zu können. Du hast es gesagt, du bist dann auf die weiterführende Schule gegangen und hast dann studiert, und zwar Politikwissenschaften und Agrarwissenschaften. Warum diese Kombination, habe ich mich gefragt, weil das ist schon irgendwie eine wilde Kombi, die man jetzt häufig nicht sieht, glaube ich.
Ja, ich meine, das ist auch unsere deutsche Sichtweise.
Ja, ne? Total.
Ich meine, damals gab es in der Türkei eine Aufnahmeprüfung nach dem Abi, und das heißt, egal wie man gut war, hätte man in vier, fünf Stunden viele Fragen aus unterschiedlichen Bereichen, sei es Mathe, Physik, Chemie und so weiter, beantworten müssen. Und an diesem Tag war ich sehr aufgeregt. Und das heißt, man wählt auch bestimmte Universitäten. Und es ist nicht so wie hier, dass man, dass man viele Auswahl hätte. Je nachdem, wie viele Punkte man hatte, konnte man bestimmte Universitäten auswählen. Politik deshalb, weil, habe ich ja vorhin kurz angerissen, weil ich viel Ungerechtigkeiten in meiner Umgebung erlebt habe. Und das hat mich schon mit acht, neun Jahren gestört. Ich meine, meine Schwester, sie musste den Tisch für Abendbrot oder Mittagessen und so weiter vorbereiten. Als sie angefangen habe, das zu machen, sagte sie, nee, das ist nicht deine Aufgabe, das ist meine Aufgabe. Ich habe ihr gesagt, warum? Ich meine, weil ich ein Junge bin und du Mädchen bist. Ich meine, ich kann das auch. Mhm. Und so die Kombination hat sich auch sozusagen, hat unterschiedliche Aspekte. Warum, auf die Frage, warum, hat er unterschiedliche Aspekte. Einmal damaliges Prüfungssystem und dann einmal so eine Kombination von diesem, ja, Kampf oder nicht akzeptieren, dass die Menschen ungerecht behandelt werden. Und Agrarwissenschaften, deshalb, weil ich mit der Arbeit auf dem Feld groß geworden. Und man kann sich so vorstellen, tausende Hektar damals Baumwollenplantagen. Man hat in meiner Kindheit hat man mit kleinen Flugzeugen mit DDT diese Baumwollfelder bespürt. Und viele Menschen sind krank geworden, etc. Ich habe deshalb gemeint, Yaşar Kemal, der beschreibt in einigen Romanen über diese Menschen, die auf diesen Feldern gearbeitet haben, bei 40 Grad Hitze und Malaria. Ich habe Malaria überlebt, übrigens, wie viele andere. Es waren so, ja, sorry, ich kann das nicht einfach zu Worte fassen, aber das waren tatsächlich harte Seiten, die einen auch mitformen, ne? Das muss man das sagen. Ich bin schnell erwachsen geworden, sage ich mal so, ja.
Ja klar, die einen prägen, ne? Und wirklich auch eingraviert sind ja in die eigene Persönlichkeit und Identität. Wenn ich da nochmal anknüpfen darf, ist die Frage, die mir da so ein Stück weit kommt, wenn du sagst, du hast diese Ungerechtigkeiten gespürt und du hast auch versucht, so im Kleinen dann sozusagen, sagen wir mal, Gegenpole in Familie auch zu schaffen. Wie ist das denn angekommen, wenn du das verbalisiert hast, auch sozusagen, dass du das nicht okay findest, so wie es da gerade läuft?
Naja, wir durften den Eltern bzw. Erwachsenen gegenüber das nicht äußern. Ich meine, das ist, es gibt ja 10 Gebote, die dann auch wichtig sind im Islam. Ich meine, ich bin in einer religiösen Familie groß geworden. Die waren zwar etwas liberal, aber dennoch waren sie religiös. Und meinem Vater oder meiner Mutter gegenüber so etwas zu äußern, war nicht möglich. Ich meine, das war ja, ich konnte meine Schwester das sagen, weil sie hat auch meine jüngere Schwester war. Ja. Kurz gesagt, Respekt vor Alter, beziehungsweise Respekt vor Vater und Mutter war groß geschrieben damals.
Du bist dann 1992 nach Deutschland zugewandert. Wir hatten schon im Vorgespräch auch kurz nochmal darüber gesprochen. Wann kam denn der Entschluss zu sagen, ich will die Türkei verlassen, ich will in ein anderes Land gehen, und wie war das Ankommen dann in Deutschland für dich?
Ja, ich kam 1989, kurz vor dem Mauerfall, nach Deutschland, nach Gießen.
Ah, okay.
An meine Fakultät, landwirtschaftliche Fakultät, war ich ja Jahrgangsbester, und damals hat man uns die Möglichkeit gegeben, DAAD, meine Fakultät, hatte eine Kooperation mit der Fakultät in Gießen, in Agrarwissenschaften, sodass man ein paar Studierende ausgewählt und für 2 Monate ein Praktikum nach Deutschland geschickt, nach Gießen. Damals bin ich zum ersten Mal aus der Türkei ausgereist, durch Bulgarien, mit dem Zug sind wir mehrere Studierende gefahren. Und das war meine erste Begegnung mit Ausland, mit Bundesrepublik Deutschland. Und wir hatten eine Woche eine Reise nach West-Berlin und Ost-Berlin.
Und beides, das ist ja spannend.
Beides. Wir waren in West-Berlin und dann hatten wir einen Tag eine Reise nach Ost-Berlin. Und in West-Berlin, wir kamen nach Charlottenburg tatsächlich, haben wir in einem Hotel übernachtet in Charlottenburg. Da habe ich in Berlin, West-Berlin kennengelernt, hört sich vielleicht komisch an, aber die Vielfalt an Essen, an Restaurants, Imbissen und diese Welt im Kleinen, Essen der Welt, das hat mich fasziniert. Und ich habe mir gesagt, ich werde bestimmt wieder kommen nach Berlin. So, nach meinem Studium wollte ich wieder nach Deutschland kommen, aber nicht unbedingt nach Berlin. Das hat sich so ergeben tatsächlich. Ich habe in meinen Semesterferien in der Westtürkei in einem Feriendorf gearbeitet, als Kellner, Animator, alles Mögliche. Und in der Zeit habe ich Leute aus Berlin kennengelernt und die damals mich unterstützt haben, dass ich nach meinem Studium um weiter zu studieren, nach Deutschland, nach Berlin zu kommen. So, dadurch bin ich nach Berlin gekommen.
Das ist, du hast gesagt, Ersterlebnis vor Wende, dann nach Deutschland gekommen nach Wende. Das ist 1992, 2 Jahre quasi Wiedervereinigung. Wie hast du die Stimmung hier im Land damals erlebt?
Ich meine, ich konnte ja kein Wort Deutsch oder 2, 3 Wörter. Während meines Praktikums habe ich auch ein paar Wörter gelernt. Ich konnte Englisch. Das war auch übrigens Voraussetzung, um an diesem Praktikum teilzunehmen. Wie habe ich das erlebt? Ich musste erstmal mich hier zurechtfinden. Ich habe vorhin auch daran gedacht, als ich hier erst im Studio fuhr mit dem Fahrrad. Ich bin an einem ersten Kiez damals in Berlin vorbeigefahren. Da kamen die Erinnerungen hoch. Und beim Arbeitsamt auch. Damals gab es hier eine Außenstelle vom Arbeitsamt. Ich durfte nicht arbeiten. Ich konnte Englisch, ich war Akademiker, ich war qualifiziert und ich wollte arbeiten, aber ich durfte nicht arbeiten. Und das war tatsächlich wie ein Schock für mich und gab es nicht natürlich, sondern es gab auch keine Deutschkurse, kein Internet etc., sodass man sozusagen hätte herausfinden können, an wen man sich wendet. Meine Abschlüsse wurden auch nicht erkannt. Tatsächlich waren sehr, sehr harte Zeiten für mich, damit ich hier überhaupt ankomme. Und ich bin aber jemand, der kämpft. Das kenne ich ja nicht anderes. Von daher habe ich es nicht aufgegeben und habe gekämpft. Und es hat sich viel geändert. 92, jetzt. Ich war auch in der Zwischenzeit weg von Berlin. Ich habe in Bonn weiter studiert, ein Aufbaustudium aufgenommen, damit meine Abschlüsse auch endlich hier anerkannt werden und ich hier beruflich weiterkomme. Dann hat sich aber ergeben, dass ich doch promovieren kann. Ich wollte eigentlich eine wissenschaftliche Karriere machen. Und ich hatte eine Doktormutter, die mich auch sehr beeinflusst hat, zum positiven Sinne. Sie hat mir mal gesagt, Trugut, sie hat mit Vornamen uns angesprochen, aber gesitzt. Sie sind sehr fleißig, aber müssen ein bisschen ordentlich arbeiten.
Das habe ich auch immer gehört.
Sie war richtige Preußen. Ja? Und für die Verhältnisse damals in der Türkei, vor 35 Jahren, war ich sehr ordentlich. Ich war immer pünktlich. Und sie meinte aber, sie müssen ein System aufbauen, damit sie sozusagen effektiver arbeiten, so rum. Ja? Und ich fand es gut. Ich meine, dass sie dann mir auch dadurch geholfen hat. Ich bin sozusagen nach Berlin und dann von Berlin nach Bonn, von Bonn nach Bolivien für meine Doktorarbeit. Habe ich dort mit Quechua-Indianern in gottverlassenen Ortschaften gelebt, habe viel gelernt von diesen Menschen. Viele waren Analphabeten, aber viele haben mich auch an meine Kindheit erinnert. Hatte auch mit Analphabeten, Bäuern, Bauern zu tun gehabt, ja. Beziehungsweise dort bin ich aufgewachsen. Deshalb wollten sie das, nachdem mein Projekt dort, ich habe ja Feldarbeit durchgeführt, zu Ende war, wollten sie nicht, dass ich zurück nach Berlin komme.
Die wollten,
bleibt hier. Ja. Und ja, die meinen, dass ich sie auf Augenhöhe begegne. Das war mir wichtig. Und immer noch ist es mir wichtig, dass ich Menschen auf Augenhöhe begegne. Ja, hat sich viel geändert. Mhm. Berlin. Wir werden nachher über die Politik reden, ich meine, über die Probleme in Berlin. Eine davon ist dann die Mietenpolitik zum Beispiel oder Mietenproblematik. Damals war es sehr, sehr, sehr leicht im Vergleich zu jetzt, eine Wohnung zu finden. In Neukölln wollte niemand wohnen oder in Kreuzberg etc. Aber es gibt auch weitere Aspekte, was das betrifft.
Ich würde gerne noch bei diesem Thema von da, wo du eben auch promoviert hast, ne, Umwelt, Nachhaltigkeit, Agrar, noch mal ein Stück weit bleiben, weil ich finde, du hast was sehr, sehr Spannendes gemacht dann. Wir springen mal etwas in der Zeit, knapp 17 Jahre von 92, und zwar zu 2009. Und zwar hast du dort das türkisch-deutsche Umweltzentrum in Kreuzberg gegründet. Und zwar ist das erste Umweltzentrum für und von Migrantinnen gewesen. Welche Idee steckte denn dahinter?
Die Idee war einfach. Ich habe viel erfahren auf meinem so beruflichen Weg, Werdegang meine ich. Nach meiner Promotion habe ich lange Zeit Arbeit gesucht. Und tatsächlich war es nicht einfach. Ich meine, damals konnte ich auch 5 Sprachen. Und hatte ich auch mit 1,5 meine Doktorarbeit und mit 1,1 meine Magisterarbeit hier abgeschlossen.
Woran glaubst du, lag es, dass das so schwer war?
Ich denke, dass ich Turgut hieß und heiße, dass ich sogenannte Migrationsgeschichte habe, hat eine Rolle gespielt. Und Deutschland oder Berlin war nicht so offen im Vergleich zu jetzt. Mhm. Ja? Auf keinen Fall war nicht so offen. Und ich finde es schade. Ja, schade, dass die Ressourcen verloren gehen. Ich meine, und wenn ich dann nicht die Kraft hätte zu kämpfen, dann hätte ich auch aufgegeben. Und dann hätte ich so zum Beispiel nicht viel für Menschen tun können, indem ich zum Beispiel bei diesem Umweltzentrum mehrere Menschen weitergebildet habe, dass sie dann als Klimabotschafter und auch Ernährungsbotschafter gearbeitet haben in diesem Projekt. Die Idee war, das ist auch unter anderem dadurch entstanden, dass ich festgestellt habe, dass bei den herkunftsdeutschen Organisationen wie BUND, NABU und wie sie alle heißen, das Thema Migranten gar nicht da war. Ich meine, ich habe gesagt, Leute, wie kann es sein? Diese Menschen leben hier, die konsumieren auch wie wir und da muss man sie gezielt ansprechen. Und deshalb kam die Idee und da habe ich einen Träger gefunden und der wollte, was ich aufs Papier gebracht habe, Projekt, ein Umweltzentrum zu gründen etc., fanden sie gut und haben sie auch Förderung bekommen vom Bundesarbeitsministerium, wenn ich mich nicht irre, sodass wir dieses Umweltzentrum aufbauen konnten.
Wie ist das angenommen worden, als es dann da war? Du hast gesagt, ihr habt KlimabotschafterInnen ausgebildet. Also wie war die Reaktion dann darauf, dass da auf einmal etwas da ist?
Sehr positiv. Ich meine, ich weiß nicht, an wie viele Podiumsdiskussionen ich eingeladen wurde und das war ein frischer Wind auch für die Communities aus der Türkei in erster Linie. Sondern wir haben aber nicht gesagt, dass wir nur mit türkeistämmigen Migranten arbeiten. Denn damals gab es ja auch, jetzt im Vergleich zu damals, gab es ja auch keine Flüchtlinge aus, Geflüchtete aus Syrien, aus arabischen Ländern. Da waren die Mehrheit von Migranten in Berlin waren türkeistämmig. Und wir haben unterschiedliche Projekte gemacht. So eine der ersten interkulturellen Gärten haben wir im Kreuzberg aufgebaut. Wir haben, wie gesagt, diese Menschen weitergebildet. Einige davon arbeiten noch in dem Bereich. Dann, wie gesagt, waren wir bundesweit unterwegs und dadurch haben wir das Thema tatsächlich in die Migranten-Community eingebracht, so türkeistämmige. Und mit der Zeit haben auch NABU, BUND, in erster Linie BUND, haben auch damit angefangen, Projekte für diese Zielgruppe auf die Beine zu stellen.
Mhm. Ist das vielleicht auch ein nach außen ein total wichtiger Schritt, sowas zu machen? Weil ganz oft MigrantInnen auf gewisse Themen ja so reduziert werden. Aber wir sind eben alle Teil dieser Gesellschaft und uns geht die Klimafrage genauso an und die Frage nach Nachhaltigkeit und nach Ressourcen, wie eben auch alle anderen Fragen und alle anderen Menschen eben das auch angeht. Und damit sozusagen ja auch Räume genau daran auch teilzuhaben, an diesen Diskussionen zu schaffen, ist das ein wichtiger Baustein, dass es eigentlich für mehr Felder das weitergeben müsste?
Ja, auf jeden Fall. Ich möchte nicht mich als Person auf meine Migrationsgeschichte reduzieren oder auf mein Geschlecht oder auf mein Äußeres. Ich weiß, dass es nicht einfach ist in jeder Gesellschaft. Dennoch möchte ich, dass man die Menschen, die als Individuum betrachtet und mit ihren Schwächen und Stärken betrachtet und dann sie auch für die Gesellschaft einsetzt. Deshalb meinte ich ja vorhin, schade ist, dass Ressourcen verloren gehen. Warum soll ich mich mit der Migrationspolitik beschäftigen, weil ich eine Migrationsgeschichte habe? Nein, ich habe Naturwissenschaften studiert, ich habe einen grünen Daumen und dann möchte ich auch in Bereichen weiterarbeiten, für die Gesellschaft mich einbringen, wo ich es gut kann. Mhm. Und natürlich habe ich ja, könnte man sagen, das sind ja so weitere Skills könnte man nennen, ja. Aber das sollte nicht das sagen ausschlaggebend bei der Einstellung etc. einer Person oder bei der Auswahl. Zum Glück hatte ich in meiner Partei, hat man mir nicht gesagt, dass ich Migrationspolitik machen muss. Das war ja natürlich, hat auch mit mir zu tun. Ich habe mich früh durchgesetzt, was das betrifft.
Und das klar signalisiert auch, dass du gewisse Themenexpertise mitbringst. Ich finde, das passt total gut zu diesem Stichpunkt, den du am Anfang gesagt hast. Und zwar, Dinge haben sich auch verändert und Dinge haben sich verbessert. Du hast über die Frage von Informationsbeschaffung gesprochen, gerade wenn es um Unterstützungsleistung geht, wenn es um Finden von ja auch vielleicht Organisationen gibt, die einem beim Ankommen helfen, wo wir jetzt schon Schritte weiter sind. Nichtsdestotrotz, und das finde ich spannend und ich finde es auch immer noch problematisch, hast du ja beschrieben, der wissenschaftliche Weg und Karriere danach war total problematisch aufgrund des gelesenen Namens. Das erleben wir ja heute immer noch. Also viele Studien weisen darauf hin, dass es eben Unterschied ist, wenn sich, ich nehme jetzt irgendeinen Namen, Marco anstatt Turgut bewirbt. Haben wir in manchen Feldern einfach immer noch keine Fortschritte und nicht ausreichend Fortschritte erzielt? Und woran liegt das möglicherweise?
Naja, ich denke, wir haben auch teils, ich meine, institutioneller Rassismus hört sich so ein bisschen hart an, aber es gibt tatsächlich so staatliche Institutionen, aber auch gesellschaftliche Bereiche, wo wir Diskriminierung und Rassismus haben. Ich würde aber jetzt nicht so sagen, dass pauschal sagen, dass, ne, dass alle Bereiche, das sind die nicht. Es gibt Bereiche, wo wir reingehen müssen. Ich finde es nochmal, wir leben in Deutschland, ich lebe in dieser Stadt in Berlin, ich finde es eine der schönsten Städte der Welt. Und da möchte ich Teil davon haben und mich einbringen. Es sollte egal sein, wo ich herkomme und woran ich glaube oder nicht glaube oder was für ein Geschlecht ich habe oder sexuelle Orientierung etc. Ich finde es, die Menschen sollen mit ihrem Können sich einbringen und die Gesellschaft soll denen diese Möglichkeit geben, beziehungsweise sie nicht bremsen oder sperren oder diskriminieren etc. Ich weiß, das ist eine naive Vorstellung, ja. Ich bin aber in die Politik gegangen, um solche Dinge auch durchzusetzen. Und es ist ein Kampf, muss man dazu sagen. Und ich denke, dass ich habe auch viele Menschen kennengelernt, lerne ich auch jeden Tag Menschen, die sich auch dafür einsetzen. Das macht mich hoffnungsvoll, stimmt mich hoffnungsvoll. Und damals habe ich zum Beispiel Deutsch mir selber beigebracht. Ich habe mich hingesetzt, weil ich mir einen Kurs nicht leisten konnte. Damals gab es private Kurse. Ich habe mich hingesetzt und ich weiß nicht, wie oft ich geschrieben habe, Deklination von ich komme, du kommst, ich gehe und so weiter. Ja. Heutzutage haben wir diese Situation nicht zum Glück. Es sind viele, die nach Berlin, nach Deutschland kommen werden, deutlich besser aufgenommen, organisiert und so weiter. Und das soll auch so sein, finde ich.
Total wichtig und ich glaube, das, was als naiv ganz oft gelesen wird, sind aber ja Ideale und Visionen, die wir ja auch brauchen, die uns ja auch leiten für das, was wir tun, weil wir ein Bild brauchen von wo wollen wir ja eigentlich auch hin und wie wollen wir zusammenleben und deswegen glaube ich, ist das super wichtig, einfach auch zu haben, so einen Kompass von was möchte ich gerne. Du hast für das Einbringen und für dein Engagement 2010 dann die Integrationsmedaille der Bundesregierung erhalten. Wie hast du denn davon erfahren, dass du jetzt da ausgezeichnet wirst?
Man hat mich darauf angesprochen, dass man mich nominieren möchte, ob ich was dagegen hätte. Natürlich hätte ich nichts dagegen. Ich fand es gut, dass so ein Engagement so anerkannt wird. Und nach vielen negativen Erfahrungen, über die ich auch vorhin gesprochen habe, so diese Anerkennung zu bekommen von der Bundesregierung, hat mich so stolz gemacht und war ich auch berührt. Vorhin habe ich auch dieses Wort benutzt. Und ich finde es sehr wichtig, das Wort Anerkennung finde ich sehr wichtig. Ja, wie gesagt, dass man die Menschen mit ihrem Können oder Nicht-Können anerkennt. Und das fehlt uns manchmal in manchen gesellschaftlichen Bereichen. Und wie gesagt, ich würde jetzt nicht das negativ darstellen, weil es Bereiche gibt, wo es dann tatsächlich gut funktioniert.
Ja.
Und da sind wir sehr, sehr weit vorn gekommen. Nach vorne haben wir große Schritte gemacht. Dennoch gibt es Bereiche, wo wir noch zu kämpfen haben, viel zu tun haben, dass wir die Menschen, ich wiederhole mich, nicht auf ihre Religion, Name, Herkunft etc. reduzieren, sondern sagen, was kann dieser Mensch für diese Gesellschaft? Ein Beispiel, schaut euch die Vereinsstrukturen in Berlin oder in Deutschland an. Das ist sehr einseitig.
Ja.
Schauen sich die staatlichen Stellen, Behörden, sehr einseitig. Die widerspiegeln nicht die Vielfalt der Gesellschaft. Ich sage mir, wir können uns nicht Verlierer in einer Gesellschaft nicht leisten. Dann sind wir alle als Gesamtgesellschaft werden wir verlieren.
Mhm. Und ich glaube, das, was du sagst, die Anerkennung ist so wichtig und die ist eben in zwei Seiten wichtig. Und zwar Anerkennung dahin vor der Leistung der Menschen, die hier auch erbracht wurde und auch beigetragen hat zu diesem gesellschaftlichen Fortschritt, den wir erlebt haben. Und zwar von wirklich allen Gruppen, das auch zu sehen. Also auch beispielsweise die Leistung von sogenannten Gastarbeitern, die hergekommen sind und dieses Land massiv geprägt hat, von aber auch anderen Menschen und gleichzeitig aber auch Anerkennung dahingehend, wo wir die Leerstellen in der Gesellschaft eben haben. Und ich glaube, das muss zusammenwirken. Nur dann kann sozusagen diese Entwicklung ja auch stattfinden, wenn man das beides eben im Blick hat und da wertschätzend und auch kritikfähig rangeht. Ich glaube, man hört schon total raus, was so für dich die bewegenden Themen sind, sowohl aus deiner Biografie, aber auch aus dem, wie du Gesellschaft beobachtest. 2011 bist du ins Abgeordnetenhaus in Berlin eingezogen. Du hattest dich 2006 schon mal beworben. Wann kam denn der Schritt von ich engagiere mich, ich habe hier promoviert, ich arbeite in dem Bereich Naturschutz, Umwelt zu, ich möchte gerne auch parteipolitisch mitgestalten.
Das Leben kann man nicht planen. Ich meine, ich finde es, dieser Lebenslauf kannte ich in der Türkei nicht.
Ja.
Und Lebenslauf, und dann, das muss auch so lückenlos sein. Typisch kapitalistisch.
Mhm.
Ich meine, ich kritisiere das System Kapitalismus sehr. Im einfachen Beispiel bleiben wir. Man kann das Leben nicht planen und deshalb heißt es nicht Lebenslauf ohne Lücken.
Mhm.
Und daher habe ich auch nicht sozusagen mir gesagt, jetzt gehe ich in die Politik.
So, ja.
Habe ich nicht.
Ja.
Ich war immer ein politisch engagierter Mensch. Ich war immer sozial engagierter Mensch. Ich habe vorhin ein Beispiel von meine Schwester, beziehungsweise, dass ich mich für die Frauenrechte eingesetzt habe, gegeben. Und in der Zeit, nachdem ich sozusagen beruflich, ich habe auch an der Uni viel gemacht für Umweltschutz etc., in Schulgruppen, Hochschulgruppen. Und irgendwann mal habe ich mir gesagt, wenn ich von außen, meine ich in einem Verein, in der Zivilgesellschaft aktiv bin, werde ich Dinge nicht leicht so überhaupt ändern oder wenig Einfluss haben. Da dachte ich, ich gehe in die Politik.
Hm.
Und vor allem war es mir wichtig, ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen und danach hatte ich die Möglichkeit überhaupt in die Politik zu gehen oder Mitglied einer Partei zu sein. Man muss auch nicht deutsche Staatsbürgerschaft haben, um bei den Grünen oder bei anderen Parteien Mitglied zu sein, damit wir uns nicht missverstehen. Aber ich hätte mich nicht wählen lassen können.
Ja, genau.
Bei uns in der Partei ist es so, dass alle Mitglieder eines Kreisverbandes dürfen die Kandidierende wählen, ob sie deutschen Pass haben oder nicht. Aber deshalb machen wir zweistufige Wahlen.
Hm.
Beim ersten Wahlgang wählen alle und beim zweiten Wahlgang dürfen nur 18-Jährige und deutsche Staatsbürger wählen.
Mhm.
Und in beiden Gängen bis jetzt gab es ja nie Differenz. So, um zu sagen, dass man den Menschen die Möglichkeit gibt, dass sie mitgestalten. Kurzum, ja, nachdem ich Staatsbürger geworden bin, habe ich mir gesagt, jetzt kann ich auch sollte ich auch in einer Partei Politik machen. Und ja, naheliegend war es, dass ich bei den Grünen Politik mache, weil sie sich damals viel für den Klimaschutz eingesetzt haben, aktuell auch. Ich wünschte mir mehr, aber das ist, wie es ist jetzt.
Ich habe einen schönen Satz von dir gefunden. Und zwar lautet der Satz, das ist Zitat, dort, wo politische Entscheidungen wirken, vor Ort muss Politik sein und den Menschen zuhören und Lösungsansätze aufzeigen. Und ich glaube, es scheint so ein bisschen durch, aber wenn du nochmal so dein Verständnis von Politik uns nochmal darstellen könntest, was bedeutet dieser Satz für dich?
Politik ist für mich für Menschen da zu sein. Für mich ist dann so eine Dienstleistung für die Bürgerinnen und Bürger. Die bezahlen uns. Ich meine, wie unsere Diäten werden von Steuergeldern bezahlt. Abgesehen davon, dass für mich so mehr als Vollzeitjob ist. Ich meine, ich hatte 60-70 Stunden Woche und Berlin hat ja ein Teilzeitparlament. Und in der Realität arbeiten viele meiner Kolleginnen und Kollegen Vollzeit. Und ich mache das nicht als Beruf, sondern als Berufung. Und dieser Satz ist für mich wichtig, weil ich vor Ort für Menschen erreichbar sein möchte. Politik ist für mich nicht was, was nur im Parlament stattfindet, dass man schöne Reden hält und so weiter, sondern dass man vor Ort ist, zuhört, Menschen mitnimmt, wenn ich mit dem Fahrrad wie neulich an der Ampel stehe und jemand steht neben mir mit dem Fahrrad und dann mir an die Schulter klopft und sagt, machen Sie weiter so, bleiben Sie so, wie Sie sind. Ich finde, das ist auch eine Art Anerkennung. Und wenn Sie sagen, ja, Sie sind gleich am Telefon, wenn ich im Büro angerufen werde, ich sage, ja, ich meine, Sie müssen nicht 5 Vorzimmer anrufen und so weiter. Diese Nähe finde ich wichtig. Und das hat natürlich auch mit meinem Werdegang zu tun. Ich komme ja aus einfachen Verhältnissen. Ich habe ja vorhin gesagt, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, ist mir wichtig. Von daher ändert das auch für mich in der Politik nicht, weil ich jetzt Abgeordneter bin. Und wenn ich auch höhere Ämter hätte, wäre ich weiterhin derjenige sein, der die Menschen mit Respekt begegnet.
Wir haben derzeit in Berlin, und das ist ja eines deren Themen, große Diskussionen darum, wie gehen wir mit dem Thema Klima und Proteste rund um Klima um. Also wir erleben gerade junge Menschen, aber nicht nur, die eben sich an Straßen festkleben, die Protestaktionen am Adlon machen, you name it. Und gleichzeitig kommt da eine sehr vehemente Gegenbewegung auf. Wir erleben Bilder, wenn ich mein Twitter-Feed angucke, wo ich Menschen sehe, die eben diese Gruppen von Straßen wegzehren, Polizei, die manchmal auch echt auch überfordert ist in diesen Situationen, was ich total nachvollziehen kann. Wie erlebst du das gerade und was macht das mit dir als jemand, der sich für dieses Thema ja auch einsetzt?
Wir leben in einem Rechtsstaat und die Menschen haben das Recht zu demonstrieren. Was geht aktuell Klimaaktivisten, Aktivistinnen, worauf du hinaus willst, meine ich, diese Proteste, ob sie richtig sind oder falsch. Ich würde sagen, ihre Legitimation haben sie, einerseits. Auf der anderen Seite finde ich nicht richtig. Mhm. Wenn ein Krankenwagen geblockt wird aus diesem Grund und jemand stirbt, das geht nicht. Mhm. Das geht nicht. Ich meine, nochmal, das Anliegen unterstütze ich. Und die Frage ist die Form. Mhm. Ob man 500, 600 Jahre alte Kunstwerke beschmiert und so weiter. Ich finde es nicht richtig. Ich meine, das hört sich für manche komisch an, dass ein Grüner das nicht gut findet oder richtig findet. Aber mir geht es nicht um den Inhalt. Mhm. Ja. Inhaltlich haben Sie recht. Wir müssen als Gesellschaft, hätten wir schon gestern mehr machen müssen für den Klimaschutz. Es ist nicht mehr 5:12, sondern es ist schon 12:30, sogar ist dann 12:05. Daher haben Sie recht mit Ihrem Anliegen. Aber Ihre Protestform würde auch der Sache nicht dienen, finde ich. Weil viele Menschen, die davon betroffen sind, sind auch einfache Menschen. Und neulich war in einer Talkshow, hat jemand gesagt, warum protestieren Sie nicht in München? Ich lasse so stehen.
Ja. Ich finde das total spannend, weil sich ja darum so eine Debatte jetzt rankt, das, was da passiert und die Protestform, die gewählt wird, schafft eher eine Distanz zu dem Thema bei den meisten BürgerInnen, weil sie denken, oh nein, jetzt das wie das und so eine Delegitimierung dieses Themas von Klima. Und du sagst, es ist halb eins, ich glaube, wir sind uns alle einig oder viele Menschen sind es einig oder wir beide wahrscheinlich, dass die Abkommen, die geschlossen werden, nicht ausreichen und dass wir radikaler in Wirtschaft neu denken müssen, möglicherweise auch. Aber siehst du diese Gefahr eben durch diese Proteste, dass es das legitimiert und eigentlich dieses Thema damit wieder hinten runterfällt?
Die Gefahr ist da. Ich meine, zurück zu deiner Frage, beziehungsweise was du angesprochen hast. Niemandem gibt das Recht, diese Menschen aus der Straße zu zerren. Ja. Das geht nicht. Wir leben in einem Rechtsstaat und da ist die Aufgabe der Polizei, absolut, diese Menschen zu schützen, die Protestierenden und die Autofahrer und Fahrer, die verärgert sind, etc., das alles verstehe ich, aber das gibt denen nicht das Recht, die Menschen anzugreifen, das geht nicht. Und ob das dann der Sache dienlich ist, das habe ich ja kurz angesprochen, das könnte tatsächlich negativ die Klimaschutzbewegung negativ beeinflussen. Es gab ja Umfragen, ich habe ja vorhin vom Umweltzentrum kurz angesprochen, es gab damals Umfragen unter den türkeistämmigen Menschen, über 70-80% damals fanden Umweltschutz, Klimaschutz wichtig und richtig. Aber wenn es um die Umsetzung ging, waren deutlich weniger Menschen, die sich dafür eingesetzt haben. Das Gleiche gilt auch für unsere Gesellschaft insgesamt. Ja, es gibt auch dazu uns jedes Jahr, damals zumindest bis 2012 gab es jedes Jahr Untersuchungen. Wenn wir über 80-85% der Menschen in Deutschland haben, die sagen, dass Klimaschutz wichtig ist, dann muss man sie mitnehmen. Und mit solchen Protesten, wie du formuliert hast, könnte sein, dass die Menschen sagen, aha, das, irgendwas ist falsch. Und daher sollte dann radikal, vernünftig, sage ich, man muss radikal, vernünftig Dinge ändern im Klimaschutzbereich unter anderem. Und dafür wünsche ich mir auf der Bundesebene mehr.
Ich finde das total spannend, weil da bewegen wir uns, finde ich, auch so ein bisschen in so einem Dilemma, habe ich immer das Gefühl. Und so geht es mir auch. Und ich merke dann immer so ein ambivalentes Gefühl auch in mir auftauchen, weil genau das, was du beschreibst, wir sind eben bei halb eins. Ich glaube total viel, es gibt einen breiten Konsens in Gesellschaft, das, was du ja auch sagst, für Klimaschutz. Aber wenn es in das eigene Umsetzen geht, fällt es uns manchmal, glaube ich, oder mir auch manchmal schwer, ne? Wenn es bedeutet, auch Einschränkungen wahrzunehmen, ne? Sich vielleicht auch umzuändern. Wir leben in einer Konsumgesellschaft und es bedeutet einfach auch Veränderung von mir. Und deswegen bin ich so ambivalent, weil ich denke, brauchen wir nicht vielleicht doch auch diesen zivilen Ungehorsam, um uns erst recht deutlich zu machen, was für eine monumentale Aufgabe wir da haben.
Naja, diesen zivilen Ungehorsam brauchen wir natürlich. Ich meine, schau dir die Fridays for Future Bewegung. Sie haben Millionen Menschen auf die Straße gebracht.
Wahnsinn, ja.
Die haben für den Klimaschutz so viel Positives gewirkt. Und jetzt, was sie erreicht haben, finde ich, durch diese Proteste, könnte man sagen, zerstört. Dann werden wir Menschen verlieren, die sich eventuell für den Klimaschutz mehr so einbringen würden, beziehungsweise dass sie in ihrem Alltag Dinge ändern würden. Aber da muss der Staat, beziehungsweise hier in der Bundesregierung aktiv werden. Zum Beispiel, es kann nicht sein, dass man sich jetzt nur auf Verkehrspolitik reduziert.
Total,
Ich meine, es gibt im Landwirtschaftsbereich haben wir über 30% klimaschädliche Gase, verursacht die konventionelle Landwirtschaft. Und die Autos, die sind bei 25%. Und wir reden in Deutschland, in Berlin, fast nur über den Verkehr. Das ist auch ein richtiger Bereich. Aber nicht nur das, sondern wir haben auch viele andere Bereiche, wie die Landwirtschaft, habe ich ja angesprochen. Zum Beispiel, warum senken wir die Mehrwertsteuer auf Gemüse, Obst und Gemüse auf 7%? Oder bestimmte Lebensmittel sollen dann, Grundlebensmittel sollen deutlich billiger sein. Man könnte Fleischkonsum, indem man Mehrwertsteuer erhöht, sozusagen anders gestalten. Ich meine, es gab ja vor ein paar Jahren Skandale in Schlachthöfen in Deutschland. Das alles haben wir vergessen. Ja. Und das sind menschenunwürdige Bedingungen, wo die Menschen arbeiten, für 2-3 Euro pro Stunde aus Rumänien, Bulgarien und. Da muss, finde ich, der Staat, die Politik auf der Bundesebene in erster Linie die Menschen unterstützen, indem man nicht an seinem eigenen Portemonnaie das spüren muss, sondern die Subventionen, die staatlichen Subventionen müssen andersweitig ausgegeben werden. Aber ich weiß, dass Autolobby und Agrarlobby zwei sehr starke Lobbygruppen sind. Wir haben ja diese GAP auf der Europaebene, Säule 2. Da werden die Großbetriebe nach ihrer Größe Betriebe werden nach ihrer Größe unterstützt. Mit Steuergeldern, mit deinen, meinen Steuergeldern werden Firmen unterstützt in der Landwirtschaft, die wie Fabriken arbeiten, die Tiere in Hunderttausenden, von Anzahl her meine ich in erster Linie Geflügel, unwürdigen Verhältnissen so halten, und die werden wir mit Steuergeldern subventioniert. Wenn man diese Subventionen anders ausgeben würde für ökologische, für soziale Projekte in der Landwirtschaft, dann würden die Konsumentinnen und Konsumenten auch sagen, warum soll ich jetzt dann sozusagen solche Produkte kaufen? Ein einfaches Beispiel, Bio-Eier. Mhm. Wir haben fast jetzt 80-90% im Vergleich zu vor 10-15 Jahren. Die Menschen sind dazu bereit, so kurzum.
Müssten denn nicht auch dann Subventionen und Gelder auch in Bildung fließen, dass wir eben mehr auch in Schule, in außerschulischen Angeboten, ihr als Vorreiter mit dem Umweltzentrum tatsächlich diese Themen auch nahbar, greifbar und vielleicht auch nicht nur für Jugendliche greifbar machen, sondern auch für Erwachsene?
Ja, das machen wir. Ich meine, ich habe ja damals meine Erfahrungen von damals vom Umweltzentrum verknüpfe ich auch mit meiner politischen Arbeit. Nämlich auch mich bei den Haushaltsberatungen dafür eingesetzt habe, dass solche Projekte, die zum Glück in Berlin es viele gibt, so für Umweltbildung, Naturbildung, Bildung im Ernährungsbereich etc., deutlich besser gefördert werden. Mhm. Und ich hoffe, dass wir hier in Berlin mit der neuen Senat, mit der neuen Regierung keinen Rollback haben. Mhm. Das wäre nicht gut für die Stadt, für solche Organisationen. Wir haben mehrere Projekte, zum Beispiel heißt NEMO, Natur erleben mobil. Da sind Pädagoginnen und Pädagogen bei Stiftung Naturschutz Berlin. Die gehen zu Schulen und Kitas, die nehmen die Kids mit, gehen zum nächsten Park und zeigen die Kids, wie die Natur dort, was für welche Pflanzen da wachsen, was für ein Baum da ist und Tiere und so weiter. Und da bin ich sehr, sehr froh, sehr, sehr glücklich darüber, dass wir in Berlin tatsächlich Tausende von engagierten Menschen haben, die sich dafür einbringen. Und wir haben in den letzten 6,5 Jahren, wo wir regiert haben, dafür viel getan. Da bin ich stolz darauf, dass wir viel für diese Stadt in dem Bereich erreicht haben. Ich hoffe, dass es dabei bleibt.
Ja, das werden wir beobachten. Ich will zum Abschluss dir tatsächlich noch mal eine Frage stellen aus einem ganz anderen Kontext, weil man hat gehört, du bist vielfach engagiert und damit ja auch 70-Stunden-Woche auch ordentlich ausgelastet. Ist Literatur für dich ein bisschen ein Ausgleich?
Ja, ist für mich, ich meine, ich habe ja diesen Roman geschrieben, das war für mich auch ein bisschen Flucht. Ja. Eine Art Flucht. Ne? Ich meine, in der Politik ist man viel mit der Realität beschäftigt, muss man. Und das macht mir sehr Spaß. Ja, ich bin sehr hart, aber ich tue das sehr gerne. Und diesen Roman habe ich in meiner Freizeit geschrieben, wo ich dann Urlaub hatte, wo ich dann wir manchmal gar keine Sitzungen hatten, 1-2 Wochen, und habe wenig geschlafen etc. Und sozusagen einen Roman zu schreiben, dass man dann Figuren entwickelt und drumherum eine Geschichte erzählt, ja, war für mich tatsächlich so ein Ausgleich. Und ich koche auch sehr gerne. Das ist auch für mich eines von beiden Sachen, die mir Spaß machen und mich so ausgleichen von der politischen Alltag,
würde ich sagen. Nimm uns mal mit oder die ZuhörerInnen mit, worum geht's in dem Buch?
Ich habe ja vorhin zu Beginn unseres Gesprächs kurz angesprochen, als ich mein Schlaflied oder das Lied Durme angesprochen habe oder kurz beschrieben habe. In diesem Roman geht es um ein verloren geglaubtes Lied und aber auch um den Wein, und es geht auch um eine Liebe, und es geht aber auch um deutsch-türkische Verhältnisse, und es geht um türkische Juden unter anderem. Da ist auch eine Familiengeschichte, die in 1492 anfängt. Damals haben ja König Ferdinand und die Königin Isabel allen Juden in Portugal und Spanien, zuerst in Spanien und dann Portugal, mit einem Dekret gesagt, in 3 Monaten müssen sie das Land verlassen. Und da fängt unter anderem die Geschichte. Ja, und hat auch mit Berlin zu tun, auch mit Kreuzberg. Ist vielfältig.
Total, also es sind total viele Themen drin. Also ich habe mir noch so Motive von Sehnsucht, Aufbau, Ferne, Verlust, Zusammenführung, also ganz, ganz unterschiedlich. Und ich finde auch eine total spannende Stimmung. Und du hast ja schon geschrieben, für dich war das auch so die Form des Erzählens ja auch nochmal so ein Ausgleich, anders als in deinem Wirken. Wie viel von dir steckt denn dann in den Charakteren drin?
Ne, das ist kein autobiografischer Roman. Aber natürlich, Charaktere, wenn ein Roman hat, ja mit dem Schriftsteller, mit dem Erzähler was zu tun. Und wie viel davon von mir ist, würde ich jetzt so stehen lassen, weil ich da mir keinen Gedanken darüber gemacht habe, wie viel da rein soll von mir oder nicht. Wir sind ja sozusagen unsere Werke. Ich meine, wenn man ein Lied schreibt, wenn man ein Buch schreibt oder wenn man sich in seiner Arbeit ein, sag ich mal, nicht sachliches, aber was... Nee, anders formuliert. Wenn wir auch eine wissenschaftliche Arbeit machen, ist auch etwas von uns drin. Ja? Wie,
total.
Von daher, klar, ist ja im Vergleich zu einem Kunstwerk vielleicht weniger. Nee, ich habe nicht gedacht und gesagt, ja, jetzt 10% von mir oder so. Nee, ist nicht so.
Sonst war eher ein natürlicher Fluss dann, der da entstanden ist.
Ja, ich meine, es sind bestimmte Erfahrungen da drin natürlich. Ne? Also ich hatte einen Onkel, väterlicherseits, der war ein einfacher Bauer. Der hatte kein Land, der war Landarbeiter wie meine Eltern. Der konnte nicht weder lesen noch schreiben. Der hat mir zum Beispiel so viel beigebracht mit ein, zwei Sätzen. Und solche Sachen fließen da indirekt hinein natürlich. Ne? Der mir gesagt hat, du darfst keine Angst vor Menschen haben. Egal wie sie sich, woran sie glauben, wie sie aussehen, die sind Menschen. Schau, versuch die Menschen hinter diese Fassade zu sehen. Ich finde es faszinierend. Der hat kein Buch gelesen, der hat die Welt nicht gesehen. Und deshalb meinte ich ja vorhin, jeder Mensch ist wertvoll. Und da muss man mit jedem Menschen deshalb auch respektvoll umgehen. Und die Natur, die unsere Lebensgrundlage ist, mit der müssen wir auch respektvoll umgehen.
Und ich finde, das ist eigentlich das perfekte Schlusswort für unseren Podcast. Und ich kann euch das wirklich nur empfehlen, liebe ZuhörerInnen, das verlorene andalusische Lied, ein tolles Buch, das sich total toll liest, das Turgut geschrieben hat. Also wirklich große, große Empfehlung. Turgut, dir erstmal bis hierhin vielen, vielen lieben Dank für die tollen Einblicke. Mir hat das großen Spaß gemacht, mit dir sprechen zu dürfen. Aber ganz entlassen kann ich dich noch nicht. Denn, das wissen unsere ZuhörerInnen, wir machen am Abschluss immer noch mal eine kleine Schnellfragerunde. Und ich habe drei kleine Fragen vorbereitet, wo du einfach aus dem Bauch reagieren darfst. Erste Frage, Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Zweite Frage, Sonne scheint, wir erwarten heute wieder hoffentlich 20 Grad in Berlin. Deine Lieblingseissorte?
Ich esse leider kein Eis.
Gibt es eine andere Süßigkeit, die du gerne isst?
Ab und zu Schokolade.
Schokolade, sehr schön. Und letzte Frage, eine Idee, die dich als letztes begeistert hat, war?
Ob ich doch musizieren soll.
Ah, okay. Und welches Instrument wäre es?
Ich meine, ich spiele Gitarre und ich habe überlegt, ob ich doch so ein Musikvideo machen soll. Ich singe auch.
Sehr schön. Das würden wir sehr, sehr gerne sehen. Das teilen wir dann auch gerne in der Playlist. Wenn es soweit kommt, lass es uns das gerne wissen. Turgut, dir vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst. Und euch, liebe ZuhörerInnen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns auf eine nächste Folge von Kreuz und Quer in 2 Wochen. Ciao.
Ja, vielen Dank auch. Tschüss.
Der Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.